I stand his step and then what they call it.
Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich möchte Ihnen ein etwas grundlegenderes Referat vorstellen, um sozusagen ja diesen Genius Loci da ein bisschen zu feiern. Wenn auch nicht den österreichischen Genius Loci, ich glaube, Österreich kommt da überhaupt nicht vor, was ja manchmal ganz günstig ist. Frankreich ein wenig, aber es geht denn doch hauptsächlich dann um die amerikanische Entwicklung. Sie werden es hören. Und der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist ein simples Zitat, wobei ich jetzt die ganzen Parteiungen nicht kenne, weil ich nicht involviert bin in diese Free Software Bewegung und Open Source Bewegung. Also ich weiß nicht, wem sie gern haben und wem sie nicht gern haben. Für mich sind das alles sozusagen sehr neutrale Leute. Und einer, den ich nun zitieren möchte, ist Eric Raymond, Homesteading the Noosphere. Homesteading, das ist Eigenheim mit Garten, also Homestead, das ist, würde ich sagen, eine Kleinhäuslerbewegung, aber irgend auf sowas kommt es ein bisschen raus. Und da in diesem Text, den Sie ja sicher aus dem Netz kennen, gibt es einen kleinen Halbsatz, wo es heißt, it is quite clear that the society of open source hackers is in fact a gift culture. Diese gift culture steht bei Raymond neben einer Command Hierarchy und der Exchange Economy, sozusagen als dritter Weg. Und ich möchte mich nun nicht näher mit den Thesen von Raymond auseinandersetzen, sondern gleichsam nur die Stichworte benutzen, um zu zeigen, wie diese drei Elemente unter den Bedingungen kapitalistischer Produktion zusammenstimmen. Also die Command Hierarchy, Befehlswirtschaft, könnte man sagen, Befehlshierarchie, die Tauschökonomie und das, was er Gift Culture oder was man auch Geschenkeökonomie nennen kann. Es geht also nicht um den einzelnen gelegentlich ausgeübten Akt des Schenkens von irgendeinem Ding, das zuvor unter Umständen gekauft werden musste, dafür gibt es ja eigene Geschenkeindustrien, sondern es geht um den Versuch, eine Alternative zur Tauschgesellschaft zu denken. Eine Alternative, und das habe ich ein klein wenig mit diesem dritten Weg angedeutet, die nicht ausschließend sich zur Tauschgesellschaft verhalten muss, also kein übergreifendes Gesellschaftsmodell entwickelt, das etwa auf der Geschenkeökonomie beruhen sollte, sondern eher versucht, eine Limitierung der Tauschsphäre zu erreichen. Eine funktionalistische Betrachtung könnte davon ausgehen, dass es nicht immer sinnvoll erscheint, gewisse Bereiche unseres sozialen und ökonomischen Lebens unter dem Imperativ des Tausches oder, was gegenwärtig in dem neoliberalen Jargon heißt, der Privatisierung zu stellen. Also des monetären Tausches samt der eigenen Logik, und das wäre eben diese Privateigentumsgesellschaft zu stellen, und daher so etwas wie einen Bereich zu eröffnen, der dieser Logik nicht unterworfen ist, der sich aber auch nicht superior über diese Logik stellt. Das wäre sozusagen eine einfache sozialdemokratische Position, und tatsächlich ist auch die Tradition, in der diese Gift-Economy gedacht wurde im 20. Jahrhundert, eine prononciert sozialdemokratische. Eine klassische Arbeit in diese Richtung stellt The Gift Relationship von Richard Titmuss dar. Dieses Buch ist 1971 in England veröffentlicht, und darin vergleicht Titmuss, um das sehr kurz zusammenzufassen, das britische und das US-amerikanische System des Blutspendens und kommt darauf, dass das britische System, das auf freiwilliger Blutspende basiert, letztendlich billiger ist und effizienter als das amerikanische, wo man für das Blutspenden eben was bezahlt bekommt. Weil es aufwendige Prüfungen des gespendeten Blutes notwendig macht, wenn man diese Blutspende bezahlt, weil die Leute dann aus eigenem Interesse über recht ungünstige Bluteigenschaften zu lügen beginnen. Also nicht sagen, dass sie schwere Allergiker sind oder so irgendwas, weil es ja ein Geschäft für sie ist, notwendigerweise. Während diese Motivation für die britischen Blutspender natürlich entfällt, wenn das als kostenlose Spende gegeben wird. Titmuss war seit 1950 an der London School of Economics Professor für Social Administration, und er hat sich nicht damit begnügt, jetzt bloß diesen Vergleich des Blutspendens anzuführen, sondern er hat daraus weitergehende Folgerungen für eine Theorie des sozialen Wohlfahrtsstaates gezogen und im Sinne der damaligen beginnenden neuen Labour-Regierung unter Wilson. Damit entsprach er ganz der politischen Programmatik von Marcel Mauss. Jetzt kommen wir sozusagen ins Terrain der französischen Theorie, aber nur ganz kurz, der in den Jahren 1923-24 seinen berühmt gewordenen Essai sur le don, also Versuch über die Gabe oder das Geschenk, publizierte. Auch Marcel Mauss, Enkel des Soziologen Emile Durkheim, begnügte sich nicht damit, ethnologisches und historisches Material zum Gabentausch zusammenzustellen. Er versuchte ebenso wie Titmuss rund 50 Jahre später eine sozialpolitische Erweiterung der Tauschökonomie um Elemente einer Generosität, die nicht einfach in die ambivalente Tugend des Almosengebens zurückfiel. Also auch Marcel Mauss hat versucht, als in diese Wendung Korrektur der Marktgesellschaft, Korrektur der Tauschgesellschaft, Limitierung der Tauschsphäre zu bringen. In dieser Tradition möchte ich nun das Konzept der Gabe oder des Geschenks aufgreifen, allerdings mit einem kleinen Seitenblick, der auch Richard Titmuss vergönnt ist. Seine Tochter sagte 2003 anlässlich ihrer Begrüßungsrede zur Konferenz Richard Titmuss The Legacy, dass am Highgate Friedhof begraben liege. Da sagt sie, here Titmuss is remembered within sight of Karl Marx, an arrangement of which I am sure he would have approved. Ja, also ein schöner Platz für die Ewigkeit sozusagen, für einen Sozialisten immer ein Ausblick auf das nicht ästhetisch besonders anspruchsvolle Marx-Grabmale. Marcel Mauss starb übrigens 1950, in dem Jahr, wo Titmuss seine Professur an der London School of Economics antrat, um Sozialarbeiterinnen auszubilden. Er galt dort eben als einer der wenigen Radikalen, der für die Labour Party programmatisch tätig wurde. Sein Text, The Gift Relationship, wurde dann vorzugsweise von Ökonomen aufgegriffen, Arrow etwa, während das Werk von Marcel Mauss breiter rezipiert wurde, von Ethnologen, Anthropologen, von Philosophen und auch von Historikern. Es gibt eine Historikerschule, die diese Gabentauschtheorie von Marcel Mauss bis ins 16. europäische Jahrhundert führt. In dieser Rezeption zeigte sich nun, dass der Gabentausch, um dieses Kunstwort widersprüchlichen Charakters zu verwenden, sehr viel mehr verbreitet ist, als die Ideologen der Tauschgesellschaft vermuten lassen. Man kann zum Beispiel, um von den bevorzugten Gegenden Melanesiens abzusehen, das Römische Reich wesentlich von einer politischen Ökonomie bestimmt sehen, wobei hier allerdings nicht sozialpolitische Motive dominieren oder dominierten, sondern politisches Prestige und politischer Einfluss der Eliten. Prestige ist es ja auch, was Raymond als entscheidendes Vokabel für diese unterschiedlichen Typen von Gesellschaft verwendet. Das Klientelsystem des Römischen Reiches war eine sehr ausgedehnte Geschenkeökonomie, wo Geschenke innerhalb der politischen Eliten zirkuliert sind, um bestimmte politische Positionen zu erreichen. Das soll man nicht vergessen, dass das ganze System des Gabentausches, wo immer wir es betrachten, ein System ist, um politischen Einfluss außerhalb der Verwandtschaftsverhältnisse zu erreichen. Also in allen Ethnien, die von Ethnologen erforscht sind, zum Beispiel in Melanesien, finden solche Kämpfe über den Gabentausch statt. Das ist bei weitem keine allein friedliche Angelegenheit, sondern hat in jeder Form agonalen, also Konkurrenzcharakter. Das nur als kleiner Hinweis darauf, was gemeint ist, wenn immer wir von einer Gaben- oder Geschenkeökonomie sprechen, wo also viele und auch wichtige Transfers von Gütern und Dienstleistungen in der Form des Geschenks stattfinden. Diese Gabenökonomie niemals den scheinbar isolierten Status wie eine Tauschökonomie erlangen kann. Abgesehen davon, dass es zumeist andere Güter sind, die in dieser Gabenökonomie zirkulieren, ist sehr oft wie in Melanesien die Gabenökonomie parallel zu einer Tauschökonomie. Hier in der Geschenkeökonomie gibt es ja keine vergleichbare anonyme Agentur wie den Markt, der mit unsichtbarer Hand, um dieses Wort von Adam Smith zu verwenden, die einzelnen Tauschakte reguliert. In der Gabenökonomie sehen wir die gebenden Hände immer. Und das macht eben diese persönlichen Beziehungen aus, die diese Geschenkeökonomie charakterisieren und die dann auch ja Gegenstand einer ziemlich nervösen Polemik des Bürgertums ab dem 17. und 18. Jahrhundert geworden ist, wo man dann den Tausch präferiert, um eben anonyme Verhältnisse an die Stelle dieser sehr engen und oft von Korruption durchzogenen Geschenkeökonomie zu vermeiden. Was wir wem geben, ist unsere freie Entscheidung, was nicht heißt, dass hier keine Regeln gelten. Diese wiederum sind nach Moss von drei Prinzipien bestimmt: der Verpflichtung zum Geben, der Verpflichtung zum Nehmen und der Verpflichtung zur Gegengabe. Dafür hat sich Moss vor allem interessiert, weil dieses nun ist das Element des Sozialen ausmacht, warum wir uns verpflichten, eine freiwillige Gabe, die wir erhalten haben, wieder in späterer Zeit zu retournieren. Und darum kommt da dieses seltsame Wort des Gabentausches zustande. Ja, seine Analyse, und darin hat ihn ja Jacques Derrida heftig kritisiert, in so eine große Nähe zum Tausch bringt. Die Texte von Eric Raymond zeigen, dass man leicht auf den Einfall kommen kann, auch die Open-Source-Bewegung in den Rahmen einer Geschenkökonomie zu stellen. Irgendein Gerücht dürfte bis zu Raymond durchgedrungen sein, der gelegentlich die Quarkjutel und den Potlatch ausdrücklich erwähnt. Dazu ist zu sagen, das eine ist der vermeintliche Name eines nicht existierenden Stammes, der ersten Völker von British Columbia. Das basiert auf einem Irrtum des deutschen Ethnologen Franz Boas, der eigentlich ein Physiker war, der diese indigenen Stämme erforscht hat. Und auf die Frage, wie sie heißen, haben sie eben gesagt, sie sind die, die diese Sprache sprechen. Das klingt sehr nach einem Frosch, Quark, 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 Quark. So heißt diese Sprache, ich kann es kaum wiederholen. Woraus er geschlossen hat, das wären die Quarkjutel, so hat er sie dann benannt. Nur faktisch hat sie kein einziger Stamm nach dieser Sprache benannt, die haben einfach andere Namen gehabt. Und zweitens, dieser Potlatch, Name für ein Fest, bei dem Geschenke gegeben wurden. Obgleich der Potlatch von der kanadischen Regierung 1885 verboten wurde, und dagegen hat dann auch Franz Boas seine entscheidenden Aufsätze geschrieben, weil er nämlich die indigene Bevölkerung daran hindere, sich dem zivilisatorischen Niveau der Weisen anzugleichen, wusste man gar nicht, was man verbot. Man hat ein Wort gehabt, das irgendetwas Geheimnisvolles bezeichnet hat, aber darunter hat sie so viel Differierendes gefunden, dass es sozusagen die Norm unterworfen, eine völlige Ratlosigkeit gestürzt hat, was denn nun eigentlich von ihnen verlangt wird, nicht zu tun. Gut, es handelt sich in beiden Fällen also mehr um koloniale Phantasmen, die halt bis zu Raymond durchgedrungen sind. Für meinen Zweck, den ich noch gar nicht verraten habe, ist es interessanter, die ethnologischen Forschungen über die Geschenkeökonomien in Melanesien, die in klassischer Weise in den frühen 1920er Jahren von Bronislaw Malinowski unter dem Namen Gula beschrieben wurde. Bronislaw Malinowski ist wiederum zu dieser Zeit ein Lehrer an der London School of Economics, die da sie einige Verdienste um diese Geschenkökonomie sozusagen erworben hat. Als Zusammenfassung des entscheidenden Punktes sagt Malinowski, das ist nun ein Zitat aus den Argonauten des westlichen Pazifik, obwohl der Kula-Eingeborene, und das meint jetzt nur diesen rituellen Ringtausch über diese Inseln hinweg mit Ketten und Ringen, das braucht uns weiter nicht zu interessieren, obwohl der Eingeborene jedes menschliche Wesen gerne besitzt, deshalb erwerben möchte und Verlust fürchtet, setzt das soziale System von Regeln für das Geben und Nehmen diese natürliche Erwerbsucht weitgehend außer Kraft. Dennoch schwächt dieses Regelsystem, wie es in den Eingeborenen des Kula zu finden ist, keineswegs die natürliche Begierde nach Besitz. Es zeigt im Gegenteil mit Nachdruck, besitzen heißt Ansehen genießen und Reichtum ist das unabdingbare Zeichen sozialer Stellung und das Merkmal des persönlichen Wertes. Der entscheidende Punkt ist hierbei jedoch, dass bei ihnen Besitzen auch Geben bedeutet. Und darin unterscheiden sich die Eingeborenen von uns beträchtlich. Vom Besitzer einer Sache wird ganz selbstverständlich erwartet, dass er sie mit anderen teilt, weitergibt, ihr Treuhänder und Verwalter ist. Je höher der Rang, desto größer wird diese Verpflichtung. Von einem Häuptling wird ganz natürlich erwartet, dass er jeden fremden Besucher, sogar den Nilstour von einem anderen Ende des Dorfes, mit Lebensmitteln versorgt. Ich möchte Sie nun weiter nicht mit einer Beschreibung dieses doch recht komplexen Systems behelligen, nämlich des Kula-Ringtausches, sondern nur eine Entdeckung aufgreifen, die Annette Weiner, eine amerikanische Anthropologin, die leider schon verstorben ist, während Feldforschungen in Melanesien in den 60er, 70er Jahren gemacht hat und die sie unter die griffige Formel Keeping While Giving gebracht hat. Sie beschreibt den Kula-Ringtausch als Strategiespiel, bei dem die Sieger Prestige erwerben, das heißt dafür sorgen können, dass ihr Name in aller Munde ist. Aber sie führt ein Element ein, das ergänzend zur gebenden Großzügigkeit ein Behalten erfordert. Im Kern handelt es sich hierbei um die Existenz sogenannter heiliger Güter, die weder gegeben noch getauscht werden dürfen und gleichsam die Bedingung dieser Operationen ausmachen. Dieser Folgerung schließt sich auch Maurice Godelier in seinem Enigma of the Gift an und erweitert sie gleichzeitig. Er sagt, die Formel des Sozialen ist also nicht Keeping while Giving, sondern Keeping for Giving and Giving for Keeping. Behalten, um zu geben, nämlich um geben zu können. Geben, um zu behalten, um behalten zu können. Sein Beispiel, nicht sehr glücklich gewählt, sind die schottischen Kronjuwelen, weil sich damit zur vermeinte Identität einer Gemeinschaft verbindet. Ich möchte allerdings nun diese Idee der heiligen Güter etwas travestieren und auf das heiligste Gut der westlichen Zivilisation zu sprechen kommen, das freilich kein materielles Ding, sondern eine Rechtskonstruktion ist, nämlich das Eigentum, genauer das private Sondereigentum. Roman Büttner hat in der Einleitung der Abteilung Gesellschaft des Open Source Jahrbuchs 2004 den Artikel 17 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, französischen Deklaration, von 1789 vorangestellt, wo das Eigentum als ein unverletzliches und geheiligtes Recht bezeichnet wird, das niemandem genommen werden kann. Kein spezifisches Eigentum, sondern Eigentum schlechthin in dieser Rechtsbestimmung. Man weiß nun schon lange, dass diese Deklaration im dauernden Widerspruch zu den Fakten steht, denn in einer kapitalistischen Marktwirtschaft wird andauernd Eigentum genommen. Um noch einmal auf Eric Raymond zu sprechen zu kommen, neben seiner kurzen Erwähnung der Geschenkeökonomie hat er ebenso kurz auf John Locke Bezug genommen und fast ebenso missverständlich, nämlich auf John Lockes naturrechtliche Ableitung des Bodeneigentums. Bekanntlich führt John Locke in naturrechtlicher Manier vor, im Second Treatise, dass nur das Eigentum rechtens ist, das durch Arbeit erworben wurde und das auch den eigenen Bedarf nicht übersteigt. Nahrungsmittel sammeln und sie verderben lassen, weil die Menge nicht verzehrt werden kann, ist nach Locke Verletzung der Rechte anderer, weil Eigentum seinem Begriff nach ausschließend ist. Es gibt aber ein Gut, das unbeschränkt aufgesammelt werden kann, weil es nicht verdirbt und das ist Geld. Damit ist die limitierende Wirkung des Bedarfs gesprengt. Seither, nämlich seit 1695, stehen sich Arbeit und Geld als die zwei wesentlichen Eigentumsformen gegenüber. Sie verweisen, so möchte ich als These des Folgenden argumentieren, auf zwei verschiedene Sphären des Ökonomischen, die dennoch aneinander geheftet sind. In den oben zitierten Worten von Raymond sind das eben die Control Hierarchy und die Exchange Economy. Nun komme ich auf den nächsten großen Führer und Steuermann zu sprechen, auf Richard Stallman, was später Build to Counteract the Growing Wave of Software Secrecy Overtaking the Computer Industry bezeichnet wird, hat seinen Ursprung 1980, als Richard Stallman am MIT mit einem Xerox-Laserdrucker den Kampf beginnt. Genau gesagt war es nicht das unschuldige Gerät, sondern der nicht beigegebene Quellcode, was verhinderte, das Gerät an die Bedürfnisse derer anzupassen, die von ihm die Ausdrucke ihrer Papiere erhofften. Dergleichen finden Sie in dieser sehr seltsamen, natürlicherweise dann in Beijing erschienenen Schrift von Sam Williams, Free as in Freedom, Richard Stallman's Crusade for Free Software. Das ist ein eigenartiges biografisches Ding, wo man seltsamerweise wenig Biografisches erfährt, außer dieses, dass Stallman einer der wenigen Heiligen ist, die ungläubig sind. Also sie offenbar selbst auch nicht glaubt. Also es gibt auch Fotos, wo er als Heiliger verkleidet taucht. Aber wie auch immer, wir wollen ja keine Heldengeschichte, sondern Bezug nehmen auf diese kleine technische Urszene, was man nicht haben kann, was man brauchen würde, um ein technisches Gerät den alltäglichen Bedürfnissen anzupassen, damit setzt sozusagen die Empörung ein. Gleichzeitig ein Indikator für die innere Spaltung der Maschinen. Man kann sie nur mit Wissen bedienen. Dazu dient seit alters her die Anweisung für den Gebrauch, die zugleich eine Vorschreibung ist, nämlich die Gebrauchsanweisung. Über sie kommuniziert der Ingenieur mit dem, der sich der Maschine aussetzt und durch sie hindurch über ihre Konstruktion mit dem abwesenden Ingenieur zu kommunizieren hat. In vielen Fällen sind die Maschinen nicht selbstredend. Sie tragen die Merkmale ihrer echten Bedienung nicht an sich. Ein Text ist nötig, um sie zur Sache zu bringen, das heißt, sie sachgerecht bedienen zu können. Solche Bedienungsanleitungen haben sich nicht allein in simplen Anweisungen erschöpft, sondern häufig auch, zum Beispiel bei Fernsehgeräten in der Schwarz-Weiß-Zeit, den Schaltplan des gesamten Gerätes samt den Oszillogrammen für wichtige Messpunkte beinhaltet. Damit war der, der es konnte, imstande, das Gerät zu reparieren und nicht bloß an der Außenseite wenige Knöpfe zu drehen. Somit ist gewissermaßen der Schaltplan der Quellcode jeder elektrischen Maschine, oder elektronischen Maschine, wie das vorkommt in der Zeit. Seine Veröffentlichung eröffnet jedem Handwerker, da haben wir uns dann einen erweiterten Umgang mit dem Gerät, sei es der Verbesserung, der Adaption oder der Reparatur und somit eine gewisse Unabhängigkeit vom Erzeuger und natürlich auch von der Befehlsordnung des Erzeugers. Handwerk meint hier den nicht-industriellen Bereich und umfasst zum Beispiel auch den berühmten Bastler. Damit münden wir ein in eine alte Geschichte, die ich kurz sozusagen resümierend Ihnen vor Augen stellen möchte. Aufgerufen ist ein alter Konflikt, das heißt ein Konflikt, der doch genauso alt ist wie die Industrialisierung, die nicht nur von wagemutigen Ingenieurunternehmern geformt wurde, sondern in der Anfangszeit, insbesondere auf dem europäischen Kontinent, auch eine Angelegenheit intellektueller Institutionen war. Universitäten und Akademien haben sich im 18. Jahrhundert verstärkt um das handwerkliche Wissen bemüht, es veröffentlicht und riesigen Publikationen dargestellt. Das heißt, aus einem dunklen, oft nur mündlich überlieferten Arkanwissen in das Licht der Wissenschaft gehoben. Mit dieser Veröffentlichung, die im Fall der Grand Encyclopédie von Diderot d'Alembert auch ein riesiges Publikationsgeschäft war, ging auch der Versuch der Systematisierung einher. Wissenschaftliches Wissen muss sich ordnen können und es wird auch in öffentlicher Diskussion immer neu geordnet. Aber trotz des Einsatzes von Wissenschaft blieb die industriell-technische Entwicklung des Kontinents hinter der britischen zurück, was eine fortgesetzte Reisetätigkeit von Ingenieuren zur Folge hatte. Reisten die Künstler nach Italien, so die Techniker nach Großbritannien. Erklärtes Reiseziel war die Ausspionierung maschineller Techniken, was die Gegenreaktion hervorrief, die Maschinen abzudecken. Das ist zunächst nicht aus Sicherheitsgründen, sondern aus diesen Spionagegründen entstanden. Man hat ihm so Gehäuse gebaut und dahinter die Getriebe versteckt. Zeichnen in Maschinenhallen war sowieso verboten, daher haben diese reisenden Ingenieure dann meistens aus dem Gedächtnis im Gasthaus dann die Maschinen versucht nachzuzeichnen. Zeichnen ist ja eben die Sprache und das Erinnerungsmedium der Ingenieure. Seither hat die Maschine ein mehr oder weniger glattes Äußeres und ein vielfältig gekerbtes Innere. Es hängt damit zusammen, dass eine Maschine nicht nur ein technisches Ding ist, sondern ökonomische Funktionen erfüllt und somit auf das Eigentum referiert. Wäre die industrielle Technik auf irgendeine Art der Form der Öffentlichkeit von Wissen gefolgt, das heißt, hätte sie von vornherein sich nicht in ökonomische Fesseln legen lassen, dann, zumindest glauben das viele rebellische Ingenieure, etwa auch die technokratische Bewegung, wäre ein noch größerer Fortschritt das Resultat gewesen, der noch dazu allen Menschen und nicht nur wenigen zugute gekommen wäre. Wie bekannt, argumentierten die Vertreter der industriellen Ökonomie gerade umgekehrt. Denn sie sahen in der Konkurrenz der Eigentümer, die sich auf dem Kampfplatz des Marktes ihre Gefechte um mehr Profit liefern, den wahren Garanten auch und gerade des technischen Fortschritts. Es ist vielleicht ein Wunder, dass genau jene Ingenieure, die von öffentlichen Institutionen wissenschaftlich ausgebildet worden waren, wie zum Beispiel der École Polytechnique, sozialistischen Neigungen frönten, was Hayek sehr verurteilt natürlich, in einer eigenen Schrift, Grenzen und Verfall der Vernunft, während die Self-Made-Ingenieure wie Babbage etwa englischer Prägung davon nichts wissen wollten. Mit der Industrialisierung der sie bedingenden großen Maschinerie wurde dem Handwerk die Werkzeuge aus der Hand genommen. Die Folge war eine Deklassierung des Wissens und somit eine Enteignung der kleinen Warenbesitzer. Lohnarbeit heißt, von den Quellen abgeschnitten zu sein, die ein autonomes Arbeiten erlauben. Nicht zufällig wird hier die Form von Disziplin eingeführt, die zunächst im Bereich des militärischen Erfolg hatte. In beiden Fällen geht es nun darum, einem Befehl zu gehorchen. Im Fall der industriellen Produktion ist das der Befehl des Konstrukteurs. Die Mittel der Übermittlung sind Werkstattzeichnung, einfach Werkstattzeichnung. Die Reduktion auf einen disziplinierten Körper, dem gerade so viel Geist zugestanden wird, um die Anweisungen verstehen zu können, also diese berühmte Trennung von Kopf und Hand, ging ja nicht ohne massive Kämpfe ab. Nicht nur die Landbevölkerung wurde enteignet, sondern auch das Handwerk und im Grunde alle Facharbeit. In diesem Entwertungsprozess von Wissen setzt sich nicht nur eine Zurichtung von Humankapital, sondern auch die Hoffnung durch, alles produktionsrelevante Wissen auf die Ebene der betrieblichen Planbarkeit zu bringen. Das geht nur mittels der Industrialisierung der Wissensproduktion selbst. Das Ingenieurwesen ist Ausdruck davon. Der Ingenieur arbeitet unentwegt an der Entwertung des von ihm erworbenen Wissens. Der Antrieb dieser Entwertung liegt allerdings nicht in dem simplen Prozess der beständigen Verbesserung und Revolutionierung des technischen Wissens, sondern in seiner ökonomischen Entwertung aufgrund des dauernden Dranges nach Verwertung des Kapitals. Gut, das wäre sozusagen die alte Version, jetzt die neue Version der alten Geschichte. Die Software Crisis oder Software Krise, wir sind ja, aber Software kann man kaum Deutsch aussprechen, da klingt sie nach Saft, ist so alt wie die Software selbst. Klagen darüber, dass Software nicht zeitgerecht, nicht ohne Budgetüberschreitung, in akzeptabler Qualität und Verfügbarkeit produziert wird, gibt es seit lange. Nach Ensminger und Asprey, denen ich da weitgehend folge, ist die Softwarekrise eine Krise der Programmierarbeit. Mit anderen Worten und in obiger Perspektive, diese Arbeit hat ein gegenüber dem Kapital widerspenstiges Element an sich. Und dieses konnte bislang nicht völlig gleichsam diszipliniert werden. Nämlich die Programmierarbeit ist nicht so ohne weiteres von den spezifischen Qualitäten des Arbeitenden zu lösen, womit diesen eine relative Position der Stärke zukommt. Es ist, wie wenn im industriellen Produktionsprozess der Werkstätte, genauer bestimmten Handwerkerkünstlern, entscheidendes Gewicht zufiele. Also wie wenn sozusagen nicht diese Trennung von Konstruktionsbüro und Werkstätte, die ja nur idealerweise über die Zeichnung vermittelt wird, der Ingenieur baut ja nie eine reale Maschine, sondern gibt nur den Befehl in der Form, wie die Werkstätte ihn zu realisieren hat, nun gleichsam unvollständig ist, nämlich unvollständig um die Kenntnisse der Arbeiter. Das ist es sowieso, also das, was ich da jetzt referiere, ist ja auch eine Management-Fantasie. Und gerade in der Software-Krise geht es um sehr viel Management-Fantasien. wir werden eben dann in der Werkstätte das überhaupt erst einmal effizienter, vervollständigter etc. werden müsste. Und da hat man immer das Bild von sozusagen diesen Renaissance-Ingenieuren oder Handwerkerkünstlern vor Augen. Sie werden sehen, dass das auch in dem Diskurs eine bestimmte Rolle spielt. Wie immer, so spielt auch hier Ideologie mit, das heißt die Perspektive der Sprecherposition. Da in der entsprechenden Literatur der Standpunkt der Unternehmer und des mit ihm, des ihm verpflichteten Managements dominiert, weiß man wenig über die tatsächlichen Arbeitsprozesse und über die Erfahrungen der Softwareentwickler. Also eine Ausnahme gibt es, diesen Text, den Sie vielleicht gelesen haben, von Pascal Zachary, der Krieg der Codes, wo es um die Entwicklung des ND-Betriebssystems bei Microsoft geht. Das läuft aber dann letztlich auch auf eine Herumgeschichte dieses ND-Entwicklers Cutler hinaus, der sich durch eine besonders brutale Mischung von Chief-Programmer und Manager entpuppt, mit all diesen paranoiden Zügen, die dieses ganze Geschäft auf sich und sich hat. Gut, die Dominanz des Managements, das hatte Philip Kraft schon 1977 festgestellt, in einem Text Programmers and Managers, wo er dann schreibt, er ist gleichsam ein Partisan der Programmierer gegen die Manager, dass, wie Kraft es feststellt, die meiste Literatur zu diesem Thema was not concerned with trying to understand who and what programmers were, it was concerned instead with developing techniques to control them. Managerial wisdom with respect to programmers constituted the bulk of the available material about them. Das heißt, wann über Programmierer gesprochen wird, dann wird vorzugsweise aus der Position des Managements also gesprochen, mit der Idee der Kontrolle und der Steuerung. Also das ist ja die alte Funktion des Managements, die sich erst relativ spät vom Ingenieur abgespalten hat. Also erst Ende des 19. Jahrhunderts, wo es sozusagen die Einführung der Betriebsbüros in den großen Betrieben gibt. Was sich scheinbar leichter beschreiben ließ, waren die gewünschten Qualifikationen und die Menge der erforderlichen Arbeitskräfte, die darüber verfügen. Schon 1962 warnte man vor einem drohenden Mangel an entsprechend ausgebildetem Personal. Bis dahin wurde allgemein mathematisches Wissen als wesentliche Komponente des Programmierens angesehen. Da erzähle ich Ihnen jetzt was, was Sie ohne dies kennen. Wie schon in der Ingenieurausbildung des 19. Jahrhunderts erlangten daher akademische Institutionen Ausbildungsübergewicht. Das war auch in technischen Hochschulen Ende des 19. Jahrhunderts so, dass eine hohe Mathematikausbildung als notwendig für den Ingenieur angesehen wurde und daher die Mathematiker der Universitäten in den technischen Hochschulen unterrichteten, was dann den berühmten Mathematikerstreit an technischen Hochschulen in Deutschland hervorgerufen hat, als eine Abwehrbewegung der Techniker gegen diese massive Mathematik unbrauchbarer Art sozusagen. Oder zu artifizieller Art. Schon in den 1950er Jahren ging man in den USA von einem deutlichen Mangel an akademisch ausgebildeten Mathematikern aus, der sich in der Folge, so wurde prophezeit, eher verschlimmern als beheben lassen würde. Große militärische Projekte der US-amerikanischen Regierung, vor allem das SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, Luftverteidigungssystem, das ja schon in den 50er Jahren begonnen wurde, zogen den Hauptbestand der Arbeitskräfte an sich. Im Rahmen solcher Projekte gingen die beteiligten Firmen wie SDC, System Developing Corporation oder IBM dazu über, die Arbeitskräfte selbst auszubilden. Dieses SAGE-Projekt, das sozusagen eine erste computergestützte Gesamtverteidigung Amerikas darstellen sollte, also die Verlängerung des kybernetischen Programms von Norwegina, hat zu der Zeit praktisch alle verfügbaren Programmierer an sich gezogen, die es in Gesamtamerika gegeben hat. Die waren nur für ein Projekt, das kann sich natürlich nicht ausgehen, da ist man dazu übergangen, Crashkurse für Programmierer da einzurichten, und das haben dann eben solche Firmen wie STC oder IBM gemacht. Als der Markt für kommerzielle Rechner in den 1960er Jahren expandierte, stieg der Bedarf an erfahrenen Programmierern rasant. Eine Bedarfssteigerung hat immer eine Lohnsteigerung zur Folge. Die Programmierer zählten zu den wahrscheinlich am besten bezahlten technischen Berufen dieser Zeit, was natürlich ein Dorn im Auge der Manager war. Es stellte sich rasch heraus, dass bestimmte Programmierer wesentlich effektiver arbeiteten als andere. Eine frühe IBM-Studie schätzte einen erfahrenen Programmierer als 10-mal effizienter ein als einen mehr durchschnittlichen Kollegen. fundamentale Frage der Firmen lautet also nicht, wo kann ich einen Programmierer finden, sondern wo kann ich einen herausragenden Programmierer finden. Das wiederum führte zur Frage, was genau einen herausragenden Programmierer auszeichnet. Die einfache Antwort, dass ein guter Mathematiker auch ein guter Programmierer sein würde, stellte sich nicht als generell richtig heraus. Die universitären Computerausbildungsprogramme, nämlich formale Logik und numerische Analyse, entfernen sich mehr und mehr von den steigenden kommerziellen Bedarf. Wie der Autor einer 1959 veröffentlichten Studie Business Experience with Electronic Computing feststellte, neigten die mathematisch ausgebildeten Programmierer dazu, die komplexen Probleme des Geschäftslebens zu unterschätzen, und viele ihrer Lösungen waren unzulässige Vereinfachungen. Außerdem waren sie auch noch ziemlich streitsüchtig, weil wie alle Akademiker haben sie natürlich einen akademischen Dünkel und gegenüber mathematisch Ungebildeten haben sie dann eben ungünstige Eigenschaften an den Tag gelegt. Die meisten der universitären Computerzentren waren in den Ingenieursabteilungen situiert und entsprechend mehr maschinenorientiert, oder sie funktionierten als Servicebüros für traditionelle akademische Abteilungen. Diese Serviceabteilungen orientieren sich allgemein an wissenschaftlichen Anwendungen, üblicherweise mit Verwendung von Programmiersprachen wie Fortran. Die Spannung zwischen den theoretisch orientierten akademischen Computerspezialisten und den praktischen Erfordernissen der Industrie verschlimmerte den verspürten Mangel an erfahrenen Business-Programmierern. In den 1960er Jahren entstanden private Schulen, die allerdings als profitorientierte Unternehmen mehr an der Quantität als an Qualität interessiert waren. Erneut entstand die Frage nach den besonderen Qualitäten der Programmierarbeit. Ist sie eine angeborene Fähigkeit oder kann sie erworben werden? So wurde das tatsächlich formuliert. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren war es nicht ungewöhnlich, die Tätigkeit der Programmierer mehr als Kunst und als Wissenschaft zu beschreiben. Es ist klar, dass kapitalistische Unternehmen an der Technifizierung dieses für sie wichtigen Wissens interessiert waren. Was sie wollten, war eine Art Standardtest. Industriepsychologen entwickelten 1955 den IBM Programmer Aptitude Test, der für viele Jahre de facto Industriestandard war. Es handelt sich dabei jedoch um eine recht primitive Filtermethode. Getestet wurden Fähigkeiten und Charakteristiken, die für normale White-Collar-Angestelltenarbeit typisch ist. Fähigkeit des logischen Denkens, unter Druck arbeiten, mit Menschen auszukommen, gutes Gedächtnis und den Wunsch, ein Problem zum Abschluss zu bringen. Und Aufmerksamkeit für Details. Das einzige überraschende Ergebnis war, dass gute mathematische Kenntnisse nicht in signifikanter Beziehung zur Leistung als Programmierer stehen. 1996 stellte schließlich ein Projektmanager nach mehr als 20 Jahren Erfahrung fest, dass exzellente Programmierer geboren und nicht gemacht werden. Kurz gesagt, es ließen sich keine zuverlässigen Standards für gutes Programmieren angeben. Damit entzog sich diese Arbeit in gewisser Weise aller Kontrolle, weil es als Problem fehlender Disziplin wahrgenommen wurde. So sprach Herb Grosch 1966 von den Programmierern als einer Cosa Nostra zum Beispiel. Unsere Sache natürlich. Umgekehrt hatten die fehlenden Standards auch den Effekt, dass sich beliebig ausgebildete Personen zum Computerexperten erklären konnten. Wie auch immer, die Software-Spezialisten gewannen nie effektive Kontrolle über ihren eigenen Berufsstand. In den 1950er Jahren waren viele Programmierer Migranten von anderen mehr traditionellen wissenschaftlichen oder Ingenieursdisziplinen. Der Charakter der Programmierarbeit änderte sich jedoch und wurde spezialisierter und unterschiedlicher. Eine Hierarchie entstand, die breiter ausgebildeten Systemanalytiker wollten sich von den technisch eingeschränkteren Codierern und Lochkartenoperatoren unterscheiden in den 1950er Jahren. Das ist auch eine Hierarchie, die dann Philip Kraft angibt, Codierer, Programmierer, Analysten. Systemanalytiker. Die Programmierer saßen irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Systemanalyse wurde als abstrakte Form des Problemlösens beschrieben und weniger als Programmieren und war dementsprechend von größerer Anwendungsbreite. Und die Nähe zum Operations Research machte sie auch dem Management vertrauter. Das Operations Research ist ebenfalls eine mathematisierte Form des Managements, wie alle diese Sachen auch aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Erfahrene Softwareentwickler waren vielen Verwertungszwängen ihrer Arbeitskraft enthoben, da ihnen der Arbeitsmarkt viele Möglichkeiten bot. Dabei spielte die Qualität der Arbeit eine relativ große Rolle, und die Entlohnungen entsprechend nebensächlich. Man hat in dieser Zeit festgestellt, dass es sehr schwer war, Programmierer, selbst mit hohen Löhnen, für sehr langweilige Programmierarbeit zu halten in dem Betrieb. Die waren immer auf der Suche nach attraktiver Programmierarbeit, ungeachtet der Entlohnung. Das ist übrigens, was sich durchgängig in meinen Befragungen immer wieder darstellt, diese Freude an der Arbeit. Eine Studie über Berufszufriedenheit von 1971 zeigte, dass die Mehrzahl der Programmierer die psychologischen Vorteile der Arbeit, Selbstentwicklung, Anerkennung, Verantwortlichkeit mehr schätzten als die Entlohnung. Dagegen, wenig verwunderlich, lehnten sie eine strikte Steuerung und Kontrolle ihrer Arbeit ab. Da die Lohnkosten der Programmierer einen sehr hohen Anteil an den Gesamtinvestitionen an Computerinstallationen in Betrieben ausmachen, gerieten sie in ihrer beanspruchten Eigenständigkeit schnell ins Feuer der kommerziellen Kritik. Sie erwarben sich den Ruf, nachlässig, unprofessionell und schwierig im Umgang zu sein. In der Zeit des Übergangs war es nur allzu natürlich, dass das Regime der alten Männer, die in den großen Firmen meist die Häuptlingspositionen einnahmen, aber über nahezu keine Kenntnisse dieser neuen Techniken verfügten, sich über die Arroganz und Ungeduld dieser Künstler beklagten. Die empfohlenen Lösungen für die Softwarekrise waren nicht sehr von denen des wissenschaftlichen Managements von Frederick W. Taylor verschieden. Mittels einer Verwissenschaftlichung der Arbeitsvorgänge sollten diese dem Arbeiter nicht mehr überlassen, sondern detailliert vorgeschrieben werden. Es ist bekannt, dass Taylor von den intellektuellen Fähigkeiten der Arbeiter nicht viel hielt und sie effektiver zu machen versuchte, indem er sie gleichsam als Maschinenteile betrachtete. Die angestrebte Routinisierung der Arbeitsvorgänge kann leicht als Disziplinierung verstanden werden, das heißt als Gewinnung der völligen Kontrolle über den Arbeitsprozess durch die Unternehmer und das Management. Die NATO-Konferenzen von 1968 und 1969, die dann den Begriff Software Engineering geprägt haben, eben zum Thema des Software Engineering, stellten den Versuch dar, das Programmieren traditionellen industriellen Rationalisierungsgrundsätzen zu unterwerfen. Davon erhoffte man sich eine Software Industrial Revolution, wobei automatisches Programmieren die Programmierer so weit wie möglich durch Maschinen ersetzen sollte. Dieses ist eine Art Manager-Ideal der gesteuerten Fließband-Softwareentwicklung. Und das hat sich ja an dem Fordismus im Assembly, an der Assembly Line orientiert. Die vom Verteidigungsministerium der USA geförderte Programmsprache ADA wurde zum Beispiel als ein Mittel gefeiert, das idiosynkratische künstlerische Ethos, das solange das Programmschreiben dominiert hatte, durch ein effizienteres, kosteneffektives und ingenieurhaftes Verfahren zu ersetzen. Canned Programs und Structured Programming waren solche Konzepte, die nach den Worten von Philip Kraft dem Management die Kontrolle und Steuerung der Programmierarbeit ermöglichen sollten. Philip Kraft schreibt in diesem 77er Buch: "To make the production of programs independent of individual programmers, various schemes had been proposed from time to time to standardize what programmers did. Indeed, the principle was simple. If managers could not yet have machines which wrote programs, at least they could have programmers who were eliminated altogether, the work would be made as machine-like. That is, as simple and limited and routine as possible. Briefly, programmers using structured programming would be limited to a handful of logical procedures which they could use. No others were permitted." Es ist ein wenig ironisch, dass das Software Engineering, wie man sich diesen Prozess auch nennen könnte, also diese Maschinisierung der Programmierarbeit, ebenfalls an der Unklarheit des eigenen Gegenstandsbereiches krankt, wie jüngst Michael Mahoney in den Annals of the History of Computing vorgeführt hat. Michael Mahoney ist sicher ein sehr bekannter Historiker des Computerei, und er hat da eben über eine mögliche Geschichte von Software Engineering, das ebenfalls wieder nach den verschiedenen Dominanzen, entweder das Applied Science, dann spielt die Mathematik eine große Rolle, oder es ist eine Ingenieurwissenschaft, dann spielen wieder diese Ingenieure eine Rolle, oder was ist es sonst, Software Engineering. Gut. Der Kreuzzug, den Richard Stallman für die freie Software führt, lässt sich somit als Versuch deuten, einen Bereich von Wissensarbeit der Aneignungslogik des Kapitals zu entziehen. Es handelt sich einerseits um eine Wiedergewinnung des Jerusalems der frei zirkulierenden Software, andererseits um ein Konzept, das den Kampf mit den Vertretern der proprietären Software sucht und verfällt dabei leicht einer heroischen Geschichtsbetrachtung, von der uns Lavoisier gewarnt hat, nämlich der fetischisierten Personifikation sozialer Kämpfe, der Glaube an die Schlüsselrolle des heroischen Individuums. In unserem Fall würde es sich um den Kampf des schwarzen Ritters Bill Gates gegen den weißen Ritter Richard Stallman handeln. Aber auch der schwarze Ritter verfügt über eine Vision des himmlischen Jerusalems als Bauplan einer künftigen Welt. In dieser Vision tauchen die besagten Programmierkünstler auf, um ein bestimmtes Trugbild zu vermitteln. In den Worten von Žižek, sie realisieren scheinbar eine Art protosozialistische Utopie der Überwindung der Opposition zwischen der entfremdeten Arbeit, bei der Geld verdient wird, und dem privaten Hobby, dem man am Wochenende zum Vergnügen nachgeht. Das sind allerdings die von Microsoft angestellten Programmierer, die da halt diese scheinbaren Freiheiten haben, mit stark begrünten Büros und hohen Renditen und Löhnen, da sozusagen eine relativ freie Arbeit unter dem Kommando von Bill Gates zu tun. Aber das sind die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Es sind die vielen, die durch die Eignungspolitik von Microsoft dazu verurteilt werden, ob sie es wollen oder nicht, durch die Bezahlung von Lizenzgebühr am Empire von Gates mitzuwirken. Aber es geht hier weniger um die Aneignung bzw. Enteignung von Produkten, sondern vielmehr um die Erhaltung einer bestimmten Arbeitssphäre. Es handelt sich also um einen Kampf um die Bedingungen der Möglichkeit von Arbeit. Hier sind die der Produktion äußerlichen Rechtsverhältnisse seit Alters her entscheidend. Sie sind das Machtmittel der Aneignung und Enteignung. Wenn auch die Rechtsverhältnisse das Privateigentum schützen, so ist es doch nicht egal, ob, Zitat, die Privatleute die Arbeiter oder die Nichtarbeiter sind. Das ist jetzt alles aus dem Kapital von diesem Nike Begrabenen. Besitzt der Arbeit seine Produktionsmittel in der Form des Kleinbetriebes, dann ist er freier Privateigentümer seiner von ihm selbst gehandhabten Arbeitsbedingungen. Er ist der Handwerker des Instruments, worauf er als Virtuose spielt, also als Handwerkerkünstler. Die engen naturwüchsigen Schranken einer solchen Produktion und Gesellschaft werden gesprengt durch die Verwandlung der individuellen und zersplitterten Produktionsmittel in gesellschaftlich konzentrierte, was die Enteignung der großen Volksmasse zur Bedingung hat. Das ist die gewaltsame Vorgeschichte des Kapitals, auf deren Grundlage kapitalistische Produktionsweise auf eigenen Füßen steht, ohne aber die weitere Vergesellschaftung zu beenden. Nun aber erlangt die Enteignung eine neue Form. Was jetzt zu expropriieren, und ich habe die Zitate da jetzt immer eingefügt natürlich, was jetzt zu expropriieren, sagt dieser Karl, ist nicht länger der selbstwirtschaftende Arbeiter, sondern der viele Arbeiter exploitierende, ausbeutende Kapitalist. Der Konzentrationsprozess des Kapitals, ein Kapitalist viele andere totschlägt, befördert neben anderem aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. In deren Revolution wird die erste Negation des auf eigene Arbeit gegründeten Privateigentums durch eine zweite überboten. Und diese stellt nicht das Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation und des Gemeinbesitzes der Erde, der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Es geht also tatsächlich um einen Eigentumskrieg und wieder zu einer Form des enteigneten Eigentums als individuelles Eigentum zurückzukehren. Die Zukunft wird also nicht gewonnen in einer Geschichtsvergessenheit, aber auch nicht in der bloßen Wiederherstellung des Alten, also nicht die Rückkehr zu dem alten Handwerkerstatus. Nun zum Abschluss noch einmal auf die Gabenökonomie zurückzukommen. Behalten, nämlich die Verfügung über die eigene Arbeit, um geben zu können, nämlich die Produkte dieser Arbeit, um die Verbreiterung der eigenen Arbeitsmöglichkeit, jetzt soll sie sein, als Gegengabe wieder zu erhalten. Dankeschön. Ja, ich war sehr schnell, 50 Minuten. Ja, was gemeint ist, um nur mit dieser Idee des Behaltens umgeben zu können. Wenn man nun diese Art Arbeitsbedingungen selbst zu gestalten, weil sie nicht technifizierbar sind, als individuelles Eigentum behalten kann, als Produktionsbedingungen, die nun Produkte herstellen kann, dann heißt es, dass man diese Form des individuellen Eigentums als Arbeitsmöglichkeit nicht nur der Tauschökonomie, sondern auch dieser Kontrollhierarchie entzieht. Und auf der Grundlage dessen kann man sozusagen eine parallele Geschenkökonomie führen, indem man die Produkte, nicht alle, und man ist ja abhängig von der Exchange Economy. Also nochmal, das ist sehr wichtig, dass man die Gabenökonomie nicht als Ersatz für eine Tauschökonomie versteht. Das wäre was anderes, da müsste man eine andere Sache debattieren. Ne? Aber wenn man nun dieses so wendet, dass diese Qualifikation des Programmierers nicht angeeignet werden kann, vollständig durch das Kapital, ist ja immer so etwas wie ein Rest bleibt, ein Überschuss. Und dieser Überschuss nun in einer öffentlichen Produktion, nicht in einer privaten, tätig werden kann, dann wird es ja häufig, und Herbert Lachowitz wird das ja dann sicher intensiv betonen, immer mit der wissenschaftlichen Produktion verglichen, was da passiert. Und das lebt von der Öffentlichkeit, was nur ein anderer Titel ist, nicht privat angeeignet. Dann hat man sozusagen ein heiliges Gut bewahrt in dieser ethnologischen Sprache, das nicht gegeben werden darf, also nicht unter die Kontrollhierarchie und nicht in die Tauschökonomie eingehen darf, das sozusagen das individuelle Eigentum zu bleiben hat, aber nicht um selbst wiederum Quelle von Tauschökonomie und Privateigentum zu sein. Das wäre sozusagen die verdrehte Pointe jetzt, oder der Versuch, das mit Hilfe dieses Instrumentariums zu erklären. Das war ja schon. Ja. Ja, ja, natürlich. Ja. Es ist aber nicht so, das ist jetzt sozusagen eine mehr laienhafte Frage, aber aus der Literatur habe ich das so entnommen, und das erinnert natürlich an die an eine bestimmte Pointe der Gabenökonomie, dass denn doch dann die Namen von Programmierern zirkulieren und auf dieses Prestige hin gearbeitet wird. Das wäre sozusagen der Tausch. Und das ist ja bei dem ganzen ethnologischen Material, wenn ich Sie kurz nochmal damit behelligen darf, eine ganz eigenartige Sache, dass es immer ganz wesentlich auf den Namen ankommt. Ne? Also erstens in dem Potlatch erwirbt man unterbrochen neue Namen, die dann zum Ruhm des Besitzers zirkulieren, wie er in dem Cooler. Ne? Ja. Thank you.
sozusagen offen hält.
Ich würde es eher so drehen wollen, dass mein Interesse jetzt auch angeregt von dieser von der intensiveren Beschäftigung mit der Grabenökonomie mit Zweifelsohne, von dem Objekt der Grabe weg zu der sozialen Relation, die dahinter steht. Weil zum Beispiel jetzt, es gibt auch den witzigen Fall, dass gerade die als welche als Quakiuten-Indianer bezeichnen, indigene Bevölkerungen auch Copyright verschenken können, nämlich auf erfundene Lieder, die ebenfalls natürlich beliebig kopierbar sind. Wer sie einmal auswendig gelernt hat, kann sie immer wieder vor sich hin memorieren. Sie sind frei, indem man sie hören kann. Aber man kann das Copyright darauf durchaus verschenken. Also es gibt Eigentumsrechte symbolischer Art, auch in diesen Grabenökonomien. Was aber das Entscheidende ist, ist gar nicht so sehr der Charakter des Produkts, sondern eben die völlig andere soziale Dimensionierung des Verhältnisses der Leute zueinander. Und was in der traditionellen Gabenökonomie ja unterdrückt wird, sind die Bedingungen der Herstellung. Also alles das, was eigentlich jetzt also bei der Gabenökonomie nur um eine Distribution von Gaben handelt, wie diese Dinge, die da in diesem Verlauf kommen, hergestellt werden, was die Arbeitsbedingungen insgesamt sind, was sozusagen die Subsistenzökonomie der Leute selbst ist. Das ist ja meistens ausgeblendet. Darum war es mir sehr wichtig zu sagen, dass das keine von einer Tauschökonomie unabhängige Form sein kann oder dass es nicht denkbar ist. Im anderen Zusammenhang war es mir wichtig, sozusagen auf diese Bedingung der Produktion zu kommen, weil das war angedeutet ein wenig in diesen zwei Quellen der Ökonomie, ja seit alters her die Fabrik oder die Produktionsstätte selbst, dort wo eben die Relation der Arbeitenden zueinander funktioniert, als eine nicht marktförmige Despotie organisiert ist. Also in vertikaler Hierarchie, eben mit Kontrollinstanzen, mit Befehlsinstanzen etc. Da wird ja nicht getauscht wie am Markt. Bestenfalls halt sozusagen der Eingang in diese Produktionsstätte ist halt Arbeitskraft gegen Lohn. Mit all diesen spezifischen ökonomischen Bedingungen. Und wenn nun ein Element auftaucht, und ich habe das nur aus der Literatur entnommen, dass sie gleichsam jetzt gegen diese Unterordnung und Einordnung in diese betriebliche Despotie verwehrt, dann kann es ein Element, möglicherweise jetzt, das wäre die These, unter vielen anderen sein, diese Bewegung von der enteigneten Arbeitskraft zu einer Wiedergewinnung der Arbeitskraft zu sein. Also das, was dann das individuelle Eigentum war, dem Schlusszitat von Marx. Thank you.
das hilft nicht, dass man etwas zurückbehält, auch in einer Gaben dieser Gesellschaft. Behält es zurück, aber der Sinn jedes Mal ist es zurückbehält, wenn es andere gibt, diese ganz anderen Gesellschaften, hält vieles mehr alle anderen Verhalten, die es mehr mit der Stelle von
ja, naja, es ist dieses Element mir zumindest jetzt aus der Literatur bekannt und es ist ja simpel so zu erklären, dass natürlich alle diese Managementtechniken, die Befehlshierarchien darstellen, äußerst restriktiv hinsichtlich der Produktivität sind. Also man kann mit Sicherheit behaupten, und es gibt nicht viele Untersuchungen, aber doch einige, dass jeder kapitalistische Betrieb aufgrund dieser Disziplinarkontrolle, die letztlich Eignungsfaktor ist, nicht unmittelbar, aber letztlich unteroptimal arbeitet. Das ist überhaupt keine Frage. Weil allein in dem Ausschluss sozusagen des impliziten Wissens aller derer, die da beteiligt sind, und das war ja dann diese eine Point, dass halt diese Industrialisierung der Programmierarbeit verbietet, andere Elemente und schon gar nichts zu erfinden, sondern Vorschreibungen zu folgen, natürlich Produktivitätsfaktor weggestrichen wird, der weitgehend unbekannt ist, weil er gar nicht quantifizierbar ist. Und wenn nun sozusagen in einer freien Produktionstätigkeit, in einer freien Assoziation von Produzenten ohne diese Restriktionen gearbeitet wird, ist es natürlich möglich, dass die Produktivität um einiges steigt. Die Frage ist nur, steigt sie jetzt hinsichtlich der Parameter, die am Management meistens einsetzt? Einer der Vorwürfe ist ja, dass diese Selektion ja darauf kommt, dass du die ganze Produktivität auf eine ganz bestimmte Richtung fokussieren musst, die halt jetzt mal eine Marktentscheidung oder irgendeine ökonomische Entscheidung in Konkurrenz zu anderen Betrieben ist und daher alle anderen Sachen, die im Grunde Wohlfahrt produzieren, aber nicht privat aneignbar sind, weg eskamotiert werden. Das ist ein immer wieder beschriebener Effekt dieses sogenannten Sondereigentums- und Produktionsmittel. Ne? Und natürlich ist das ein ganz Disziplinarort. Darum, nur das soll man nicht vergessen, dass natürlich in manchen Zeiten typischerweise dann der Hauptagent, den wir da ins Spiel bringen, ersatzweise zur freien Assoziation der Staat, so klug ist, manchmal solche Produktionsgemeinschaften freier Art und nicht Kommandostrukturen einzurichten. Das war ja da in der von mir so geliebten Radarentwicklung der Fall, die vieles da ermöglicht hat. Das heißt, dass man fallweise, wenn man nun aus einem ökonomischen Imperativ entlassen ist, wie meistens unter kriegswirtschaftlichen Bedingungen der Fall ist, kann man gleichsam jetzt solche Ersatzformen finden, höherer Produktion, weil sie nicht der unmittelbaren Profitlogik unterworfen sind. Ja. Sicherlich, ja, ja. Darum habe ich auch eingeleitet damit, dass ich eher dieses Zusammenspiel dieser drei Elemente betonen möchte. Allerdings aus begrifflichen Gründen ist es günstig, sie einmal auseinanderzuhalten. Aber Sie haben zweifelsohne recht, dass es da, weil ja, dass es zu Überschneidungen und Überlappungen kommt, weil ja zumindest jetzt klar ist, dass in diesem Verhältnis, wo ein Kapitalist viele andere totschlägt, Monopolisierungen entstehen und diese anderen Konkurrenten versuchen, Monopolisierungen wieder aufzubrechen, insbesondere der Bezug auf Microsoft. Ne? Und IBM ist ja alter Feind von Microsoft. Gerade die NT-Entwicklung war ja gegen das OS2-Betriebssystem dann letztendlich dann gerichtet, ne? Wo sie gestern von IBM sozusagen in fast betrügerischer Manier verabschiedet hat. Ne? Und sowas wirkt dann schon wahrscheinlich nach, aber die anderen Geschäftsinteressen sind natürlich die, Konkurrenz in einen Monopolmarkt einzubauen, ist für die anderen sozusagen immer preisdrückend klarerweise. Ne? Die werden Interesse haben, und weil es nichts anderes gibt als Open Source, als Relation zu Microsoft, unterstützt man das natürlich, um eine Konkurrenz da aufzubauen. Das, also in Hintergrund ist das öfter beschrieben worden in manchen Absätzen. Ne? Mhm. Ja, was sieht man zu? Das mit dir zusammen, aber.
Also da habe ich es mir gewünscht. Also ich sage das nicht.
Zu dieser, Rolle der Gabenökonomie. Ich habe einen Teil meines Referats schon als kritischen Teil verstanden, dass das nicht so funktionieren kann, wie der Raymond das so in der Kürze darstellt. Darum habe ich auf seine Missverständnisse hingewiesen, da mit Gift Culture. Er hat, weiß ich, bestenfalls ein Gerücht vernommen, was das überhaupt ist, und hat da als passend in seine sehr kurzen Texte eingebaut, so zumindest scheint es mir so zu sein. Ne? Also das ist jetzt hinsichtlich der ethnologischen Forschung ist es völlig inkompetent. Da läuft es ganz anders. Was allerdings das Interessante ist, daran ist, und darum habe ich versucht, von dem Produkt wegzukommen, also das, was man schenkt und dieser simplen Form des Geschenks, dass es da um soziale Beziehungen geht. Und das heißt, soziale Beziehungen, die eine politische Gemeinschaft aufbauen. Der ganze Witz der Gabenökonomie in historischer und in ethnologischer Hinsicht ist, wie mache ich Politik außerhalb der Verwandtschaftsverhältnisse? Das ist ganz im extremen Sinn mit Herrschaft verbunden, mit Machtverhältnissen verbunden. Mit Prestige ist ja der Ausdruck von Machtverhältnissen. Jetzt ist ja das unglaublich runtergekommen. Wenn der Name von einem Programmierer fünfmal im Netz auftaucht, ist das auch Prestige. Aber was ist das gegen das Prestige von irgendeinem Häuptling, der sozusagen in hunderten Erzählungen lebt, als Heroengeschichte etc. Der der Unterschied ist der, dass da das ja verbunden ist mit materieller Macht, das heißt mit Macht über andere. Das heißt, die Gabenökonomie, das war eins meiner Intentionen, ist kein unschuldiges Modell von einer friedlichen Gesellschaft, die da dauerndes Weihnachten spielen oder sowas, sondern das ist wie alle anderen sozialen Formen auch eine aggressive Angelegenheit, eine Konkurrenzangelegenheit, aber es ist ein Ausdruck von Politik. Wir sind ja nicht in der Verlegenheit, uns jetzt entscheiden zu müssen zwischen Tauschökonomie und Grabenökonomie. Ich würde mich nicht ohne weiteres für Grabenökonomie entscheiden, weil was eine sehr höfische Gesellschaft am französischen Hof des 16. Jahrhunderts, die haben ausgeprägte Grabenökonomie gehabt, aber das heißt eine extreme Abhängigkeit von den Leuten, das ist ein Patronalsystem, wo sie ja dann sicherlich sehr viel bürgerliche Energien mit Empörung gegen so ein korruptes System gewendet haben, um halt, wie es bei Adam Smith dann heißt, ja, wie viele Freunde hat man schon im Leben, wer schenkt dann was, ist es doch viel bequemer, ich gehe zum Fleischhacker, zahle ihm das Schnitzel und damit hat sich die Angelegenheit, also ich fange an zu betteln, bitte gib mir das und schenk mir was und so weiter. Das heißt, ich brauche keine persönliche Beziehung zu all diesen Leuten, auf bei denen ich was kaufe, und das ist auch eine befreiende Funktion. Und zum anderen ist die ganze Tradition dieser Geschenkeökonomie, die ja von Zeit zu Zeit Konjunkturen hat, und jetzt hat es gerade eine relativ hohe Konjunktur, nicht darauf gerichtet, gleichsam ein revolutionäres Programm zur Umwerfung kapitalistischer Verhältnisse zu sein. Das ist überhaupt nicht gedacht. Darum diese Anspielung auf den dritten Weg. Das ist ein Programm einer sozialdemokratischen Limitierung von, wenn man so will, neoliberalen Exzessen. Nicht mehr. Bestimmte, und das kann man ja in Managementzeitungen lesen, in der Harvard Business Review erscheinen genügend Artikel kritischer Art gegen die Marktwirtschaft von sehr, sehr guten Management-Theoretikern, etwa Henry Mintzberg oder so, wo argumentiert wird, es ist nicht sinnvoll, alles dem Markt zu überlassen und alles marktförmigen Beziehungen zu überlassen, also alles zu privatisieren. Insbesondere dort nicht, wo hohe Wissensasymmetrien entstehen, weil man dann sozusagen Scharlatanen unter Umständen ausgeliefert ist. Ein Beispiel für Mintzberg ist, dass man als Patient zum Arzt ein extremes Laienverhältnis hat, das nicht auf marktförmige Beziehungen, nämlich von Seiten des Arztes, der sagt, also die Operation ist unumgänglich notwendig, Sie müssen das und das und das, das verkaufe ich Ihnen jetzt alles. Ne? Sie wissen es eh nicht besser, also Ihre Extremitäten sind verloren, ich habe dann super Rollstuhl für Sie, alles nur weil Sie schnupfen haben, aber Sie wissen ja nicht, das muss jetzt passieren. Das heißt, in solchen Verhältnissen figuriert der Staat als Kontrollinstanz, er nimmt sozusagen Partei des Konsumenten, das ist, was es ist, die alte Polizei ist das, ne? Also die Polizei im Sinne des 19. Jahrhunderts, was über die Fähigkeiten des Individuums hinausgeht, braucht dieser Gemeinschaftsunterstützung, aber das ist sehr defensiv gedacht. Ne? Und die Frage ist jetzt, kann man aus so einer Defension, also kann man aus so einer Asymmetrie, wie sie ja offensichtlich durch das Microsoft-Monopol entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ohne dieses Monopol eine ähnliche Empörungsbewegung liefe. Gedacht, es gäbe viele kleine Softwarefirmen, die da munter konkurrenzierend tätig sind. Ich weiß nicht, ob dann das Engagement so hoch wäre, wie es jetzt ist, für diese nicht proprietäre Form. Ja.
Das ist
verlangen, dass wir mehr aus ihr rausholen und zweitens können wir auch dabei aufpassen. Also, wenn man jetzt sagt, das sind die beiden, dass man dafür nichts zu halten ist, mehr oder weniger, dass wir dafür bezahlt bekommen, dass mehr oder weniger nebensächlich wird, dass wir wollen niemandem ein Geschenk machen, wir wollen sozusagen positiv, sachgerecht weiterentwickeln, im Gegensatz zu dem, was wir machen. Scheitert noch ein bisschen eine bessere Selbstverständlichung zu sein, als wenn man, das ist jetzt dann glaube ich noch ein Punkt, als wenn man auf die Arbeit sieht.
Ja, natürlich ohne. Darum habe ich ja so viel Wert gelegt auf diese sozusagen Arbeitsverhältnisse der Programmierer und nicht jetzt auf Austausch von Programmen und Rückkunft. Das ist sozusagen gewissermaßen ein Accessoire, das aber für sich selbst ja nicht tragend sein kann. Wenn ich jetzt überlege, in welcher Weise würde denn sozusagen eine Free Software, wie ich es da jetzt verstehen würde, nämlich als freie Bedingungen des Arbeitens in der Software, sich gestalten müssen. Ob das eine Gabenökonomie oder eine Tauschökonomie ist, ist gar nicht das Entscheidende im Moment. Das Entscheidende ist, wie gewinnt man sozusagen gesellschaftsrelevant dieses individuelle Eigentum an dem Arbeitsvermögen zurück und kann das aufrechterhalten. Also es geht wirklich um die Brechung von Herrschaftsverhältnissen, das, nicht um Distributionsverhältnisse primär.
Thank you.
Eine historische Bewegung, so fast notorisch im Kopf, das ist das Schicksal der Technokratenbewegung, die ja, Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat und bis dann in die Zeit der 30er Jahre gedauert hat. Da hat sie dann auch ihre größte Ausdehnung gehabt, allerdings auch ihr höchst problematisches, ambivalentes Verhältnis. Mit anderen Worten, worum es da geht, ist in Kürze dieses, dass die Ingenieure, also die Techniker, versuchen, gegen die Ökonomen und gegen die Marktwirtschaft ihre Kompetenz durchzusetzen. Und die produzieren, so die Formel, die sollen auch die Kontrolle über die Produktion haben. Und das ist der Kampf der Ingenieure gegen das Management. Da hat sich das ja noch einmal verdoppelt, weil die Ingenieure gleichsam jetzt herangezogen werden, im Software Engineering Managementfunktionen auszuüben. Und Taylor war ja auch ein Ingenieur, darf man nicht vergessen, mit dem Scientific Management. Aber diese Technokratenbewegung ist also ein Versuch, diese Doppeltheit, die unserer Produktionssphäre eigen ist, nämlich eine nicht marktwirtschaftliche, innerbetriebliche, die auf Kompetenz im Grunde beruht, oder auf usurpierter Kompetenz. Und von den Ingenieuren wird ja immer argumentiert, die Manager haben deswegen usurpierte Kompetenz, weil sie von einer fremden Instanz, und das ist dann meistens das Geld, Geld jetzt als Kürzel für Tauschgesellschaft, für Marktgesellschaft etc., nach ganz anderen Kriterien gelenkt werden. Daher sozusagen führt die Arbeit der Techniker immer ökonomische Motive als Zwang erlebt werden. Man kann nicht die optimale Maschine bauen, weil die zu teuer ist oder gar nicht nachgefragt wird oder ewig nicht verschleißt, daher man keine neuen anbringen kann etc. etc. Kurzum, für abgesehen ist von einer so einer großen betrieblichen Ökonomie, war diese technische Unteroptimalität immer ein Stachel, die ja dann sogar gewisserweise eine ökonomische Richtung hinter sich gehabt hat, die ja jetzt wieder typischerweise eine Revolver haben, den sogenannten Institutionalismus, der produziert oder von einem amerikanischen Ökonomen, das heißt mal Blaine, das ist zwar ein bisschen ein schräger Denker, der dann eine wichtige Schrift 1921 publiziert hat, The Engineers and the Price System. Da geht es eben um den Kampf der Ingenieure gegen das Preissystem. alles mit Preisen ökonomisch zu bewerten, das ist sozusagen das Gräuel für den Ingenieur. Und die Konsequenz ist 1921 a Soviet of Technicians. Also die Ingenieure sollen sich in einer Selbstverwaltung, in einem Sowjet zusammenfinden. Sowjet ist ja nichts anderes als Verwaltungsagenten. Und so wird sozusagen das Privateigentum, das Preissystem hinweggefegt von denen, die wirklich kompetent sind. Das Problem ist, das politische Problem, da es da im Grunde um eine ziemlich militaristische Religion geht, nämlich weil das Religiöse daran ist, das absolute Wissen des Technikers, wie das optimal funktioniert und das Herausnehmen aus jeder Diskussion, sozusagen Wirkungsgrad einer Maschine ist ein absolutes Datum, da kann nicht mehr diskutiert werden. Die Vertreter dieser Technokratenbewegung waren typischerweise Antidemokraten. Steinmetz und andere, und das ist dann natürlich in irgendeiner Form in den Faschismus auch gemündet. Und das macht zugleich dann das politische Problem dieser Technikerbewegung aus. Wenn es sozusagen eine strikte Form der Organisation gibt, und die ist bei Technikern doch immer stark militarisiert. Also sie haben sehr gern solche Befehlsketten und Befehlsränge, wenn sie von Ingenieuren dominiert wird, dann hintertreibt es wiederum sozusagen die freie Assoziation. Darum waren wir es da heimtückischerweise in dem Referat, jetzt kommt alles an Gewicht, auch noch wichtig, sozusagen die Gegnerschaft zu dem Ingenieursverhalten zu skizzieren. Das ist ein ewiger strittiger Punkt, woher kommen denn die Programmierer? Zuerst waren es die Mathematiker, dann waren es die Ingenieure und dann waren es irgendwelche geborenen Künstler oder so etwas. Das zeigt ja an, dass es da sozusagen Spannungen gibt. Spannungen, die sich ja habituell äußern. Also in vielen amerikanischen Firmengeschichten, weil sie das ja in den 60er und 70er Jahren sozusagen so initiiert hat, dort oben dann irgendwelche Revolutionäre mit roten Fahnen durch das Intel-Büro. Die sind dort aber Angestellte. Also die halt mit Che Guevara-Hemden und wie und Haar und wahrscheinlich auch wie und Blick dann da einfach arbeiten. Das sowieso, ja, dann nehmt dem Ding Schlauch und diese ganzen Heldengeschichten kennt man ja. Aber das war ein industrieller Bereich, der sozusagen dieses erlaubt hat. Das war, weiß ich schon, in der General Electric so, mit dieser Einschubfutter. Ich sehe gerade, wo irgendein Steinmetz, was ein deutscher Ingenieur geflüchtet ist, da auch für sozialistische Parteien damals kandidiert hat und trotzdem von General Electric der leitende Ingenieur war. War in Amerika gleich nach Edison der wichtigste Ingenieur, aber hat eben für sozialistische Parteien kandidiert, allerdings ziemlich totalitäre sozialistische Parteien, wie man sich denken kann. Und eines seiner hübschesten Projekte war ja aus dem Niagara-Fall ein Kraftwerk zu machen und auf den Hinweis darauf, naja, dann fehlt aber sozusagen den Hochzeitsreisenden in Amerika das übliche Ziel, wo fährt man hin zu den Niagara Falls, und gesagt, nein, am Wochenende kann man sich auftragen, sozusagen. Und das erhabene Schauspiel, wenn der Niagara Fall dann anfängt so zu tröpfeln und immer mehr Wasser kommt, und, aber das nur am Wochenende. Ja, eine Frage.
Abschluss. Also, es hat auch eine Musik, die für 80 Jahre eine sehr ausbessert.
Ja, ja.
Aber nicht mit dran erhalten. Es wird aber auch sicherlich, dass ein mögliches Modell jetzt gedacht wird. Die Frage könnte es nicht sein, dass so die neuen Modelle überall dort entstehen, wo die Kommunikationsmöglichkeiten
Ja, ja. Ich habe das in so einem Text da verglichen damit. Es gibt also ein Zitat bei Marx, dass eine Voraussetzung der revolutionären Tätigkeit vom Kapital selbst geschaffen wird, das ist die Vereinigung der Arbeit unter einem Dach einer Fabrik. Ne? Damit hat man sozusagen einen Kommunikationsraum. Ne? Und man könnte es großer Motor mit dem WWW vergleichen. Natürlich, das ist das Dach, das geschaffen wurde, innerhalb dessen man sozusagen subversive Kommunikationen einrichten kann, falls sie nicht andauernd vom CIA sozusagen mit seinen Programmen da gehört werden und überall, wenn Revolution auftaucht, geht eine Mine hoch. Sie wollten noch was sagen? Ja, na ja, dann danke ich Ihnen sehr für die Gelegenheit, intensiv zu diskutieren und geben wir uns das Feld frei. Ne?
Ja. 18 Uhr, Herr Professor.